So. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist warm. Das sieht man auch, kann ich auch nicht ändern, ist aber auch nicht weiter schlimm. Das gehört zur Sommerdeko und ist ein Zeichen für gutes Wetter. Ach ihr Lieben, ey, ich danke euch so für die Musik, für dein Zeugnis, Thilo, Kai, für dein Anspiel. Das ist so cool, es hat mich schon echt ermutigt heute Morgen und angesprochen. Und es hat vielleicht schon so ein bisschen was von dem rübergebracht, was das Thema sein soll. Wir wollen nämlich mit euch in eine Predigtreihe starten über das Buch, also über den Brief an die Philipper. Und die Situation in Philippa ist, dass Paulus ins Gefängnis geworfen wurde für das, was er gesagt hat. Dafür, dass er vom Evangelium weitererzählt hat, weil er wahrscheinlich gesagt hat, Jesus ist der Herr der Welt, und für die Römer war nicht Jesus der Herr der Welt, sondern ganz klar Cäsar, der Kaiser, der ist der Herr der Welt. Und das ist also Staatslästerung, und so wirft man ihn ins Gefängnis. Dass er etwas weitererzählt hat, dass er Zeugnis von seinem Glauben gegeben hat, das hat ihn echt was gekostet an dieser Stelle. Und das ist so die Situation, aus der dieser Philipperbrief geschrieben wird. Die Philipper, die wussten nämlich davon, dass er ins Gefängnis gekommen ist, und haben gedacht, ey, wir müssen den Paulus unterstützen im Gefängnis. Wir schicken den Epaphroditus zu ihm mit einer guten Gabe, mit Gegenständen, Essen, Geld, auch was er so gebrauchen kann halt da im Gefängnis, und wollen ihm helfen. Und dann denkt sich Paulus, ey, die guten Philipper, den schreibe ich jetzt erstmal einen Brief als Dankeschön dafür. Und in diesem Brief, da wollen wir reingucken. Und heute geht's um das erste Kapitel. Also wir wollen das so nach den Kapiteln aufteilen. 4 Kapitel, 4 Predigten. Und nächste Woche wird Calvin nochmal über ein verwandtes, also ein anderes Thema predigen, aber auch kurz Bezug nehmen auf Philippa. Aber dann geht's ganz normal weiter mit den Kapiteln. Und der Philipperbrief, und das ist wichtig hier im Kopf zu behalten, der ist ganz schlau geschrieben von Paulus. Der ist ganz pfiffig gewesen, als er sich das ausgedacht hat. Er hat nämlich in die Mitte von all den Kapiteln ein Gedicht gestellt. Ein Hymnus, wie wir das so nennen, den Christushymnus. Also ein Gedicht darüber, wer Jesus eigentlich ist und was Jesus eigentlich so gemacht hat in seinem Leben, wie Jesus Leben aussah und was Jesus Leben für uns heute bedeutet. Ja, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, dass er gestorben ist dafür, dass wir frei von Sünde werden, frei von Abhängigkeiten. Dieses Gedicht steht in der Mitte, diese Erzählung über das Leben Jesu. Und alles, was drumherum steht, das sind dann so Erzählungen darüber, was unser Leben betrifft, in Bezug auf dieses Gedicht. Also wie kann denn unser Leben ja vielleicht so ähnlich aussehen wie das, was in der Mitte dieses Briefes steht. Also starten wir in das erste Kapitel. Ich lese mit uns Philipper, Kapitel 1, die Verse 3 bis 11. Paulus schreibt: Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt. Vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Gott weiß, wie sehr ich mich gerade nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist. Die Gerechtigkeit kommt durch Jesus Christus zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Erster Teil des ersten Kapitels vom Philipperbrief. Paulus war ein wirklich weiser Mann. Wenn er Gemeinden einen Brief schreibt, sei es also Kritik an der Gemeinde, irgendwelche Anweisungen zur Rechtweisung oder sei es Ermutigung und Erklärung, er stellt immer Dank und Liebe für die Gemeinde an erste Stelle. Er weiß, dass das die Haltung ist, aus der heraus Kritik wirklich ankommt, aus der heraus er etwas Gutes tun kann. Dankbarkeit und Liebe. Diese Haltung nimmt er immer als erstes ein. Was dürfen wir also in diesem Brief hier von Paulus erwarten? Kritik zur Rechtweisung? Nein, diesmal ist der Brief Erklärung und Ermutigung. Er dankt also für alles, was die Gemeinde schon gemeinsam mit ihm für das Evangelium getan hat und jetzt auch noch tut. Er betont, dass Jesus das Handeln der Gemeinde bestimmt. Das gute Werk, das Jesus in der Gemeinde angefangen hat. Und die Gemeinde hat dem gefolgt, was Jesus da angefangen hat. Aber Jesus wird es auch vollenden. Er stellt Jesus in den Mittelpunkt des Handelns der Gemeinde. Es geht nicht um die Menschen und das, was sie aus eigener Kraft schaffen, sondern sie tun es durch Jesus, für Jesus und mit Jesus. Jesus bewegt sie. Und als nächstes erfahren wir, dass Paulus in Gefangenschaft geraten ist. Eine tief bestürzende Nachricht für so eine Gemeinde. Sie wussten es an dem Punkt schon, aber für uns wäre das vielleicht so, wie wenn wir jetzt hören würden, dass Rolf Cyrus und Arne Völkel ins Gefängnis gekommen sind für ihre Predigten oder Tätigkeiten, für eine Trauerrede, die Rolf gerade hält. Das würde uns bestürzen und wir würden da Anteil nehmen. Und Paulus sitzt im Gefängnis für das, was er von Jesus erzählt hat. Dass Jesus der Herr der Welt ist und das geht nicht bei den Römern. Dafür wird er ins Gefängnis geworfen. Und Paulus sagt aber, weil die Gemeinde ihn unterstützt hat, indem sie jemanden geschickt haben mit guten Gaben für ihn, die ihn im Gefängnis am Leben halten sollen, weil die Gemeinde an ihn gedacht hat, haben sie Anteil an dem, was Paulus gemacht hat. Also an Paulus' Mission, an dem, was er tut, was er vom Evangelium weitergeht. Da hat die Gemeinde auf einmal Anteil dran, weil sie ihn unterstützt haben. Und das bedeutet für uns, und das müssen wir uns klar machen, das bedeutet von uns, wenn einer von uns in Dortmund hier auch nur irgendetwas Gutes im Namen Jesus tut und ein Zeugnis wird, dann haben wir Anteil daran, weil wir als Gemeinde zusammenstehen, weil wir einander unterstützen. Wir haben aber nicht nur Anteil an dem Ruhm, also darum, dass es gut ist, das zu tun, sondern wir müssen auch Anteil daran haben, dass wir einander darin unterstützen. Dass wir die gute Gabe auf den Weg senden zu dieser Person, die ihnen in der schwierigen Situation, die vielleicht entsteht, weiterhilft. Aber wir als Gemeinde, wir stehen zusammen. Keiner von uns ist alleine unterwegs, wenn es darum geht, den Glauben hier in Dortmund zu leben. Sondern wir tun das gemeinsam. In Unterstützung und im Feiern auch dessen, was Gutes passiert daraus. Und wenn man vom Glauben erzählt, dann kann das auch mal schwierig werden. Und für Paulus ist das unglaublich schwierig geworden. Also römische Gefängnisse sind ja kein Spaß. Er wäre gerne frei. Er wäre gerne bei seinen Geschwistern in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, wo es natürlich viel besser ist als im Gefängnis. Und später schreibt er sogar, dass es auch gar nicht mal so schlimm wäre, wenn die Römer ihn hinrichten würden. Denn dann wäre er immerhin endlich bei Jesus und müsste das Leid dort nicht mehr ertragen. Er entscheidet sich aber auch dafür, dass es gut ist, weiterzuleben, weil er sagt, dass es auf dieser Welt einfach noch so viel zu tun gibt für das Reich Gottes im Hier und Jetzt. Und Paulus schließt diesen Teil damit, dass er sich wünscht, dass die Gemeinde in Philippa sich von der Liebe leiten lässt. Dass sie nach der Liebe Jesu handeln und ihre Erkenntnis in der Liebe wächst, dass sie in dieser Liebe ihren Mitmenschen begegnen und mit ihnen umgehen. Und er sagt, das ist verknüpft damit, dass ihr bereit seid für den Tag, wenn Jesus wiederkommt. Und wir wissen, Jesus wird irgendwann wiederkommen und es wird das Ende der Welt sein, wie wir sie jetzt kennen. Und wir wollen bereit sein für diesen Tag, weil wir an dem Tag zu Jesus gehören wollen. Und Paulus verknüpft das damit, dass die Liebe reicher werden soll, dass wir in der Erkenntnis der Liebe reicher werden sollen. Wir sollen miteinander und mit Mitmenschen in der Liebe Jesu umgehen. Und die Liebe Jesu ist krass. Das ist ein unglaublicher Anspruch. Jesus' wichtigstes Gebot für uns. Wir sollen Menschen so begegnen, wie Jesus Menschen begegnet. Und ich merke, hey Jesus, ja, ich will das tun. Das ist mir eigentlich total wichtig und ich weiß, du hast viel für mich getan. Ich will das tun. Aber ich merke auch, ich kann das doch gar nicht schaffen. Ist das nicht ein Dilemma? Ein Dilemma unseres Glaubens? Wir wissen, Jesus hat so viel für uns getan und hey, wir wollen doch auch für Jesus etwas zurücktun und ihm ja aus Dankbarkeit für ihn alles geben, aber wir merken doch auch wieder, ich bleibe Mensch, ich schaffe das nicht alles. Und deswegen erinnert Paulus hier ganz direkt daran, weil er, glaube ich, weiß, ja, dieses Denken kommt hier direkt mit, dass die Gerechtigkeit, dass die, unsere Gerechtigkeit, also der Status, wie wir zu Gott stehen, ob wir vor Gott direkt sind, ob wir mit Gott in Beziehung treten können oder wir uns von ihm getrennt haben, dass diese Gerechtigkeit, dass die nicht von dem abhängig ist, was wir selbst tun, sondern dass diese Gerechtigkeit abhängig ist von Gott, von Jesus. Jesus schenkt diese Gerechtigkeit. Und in diesem Dilemma und in dem, was Paulus hier sagt, er sagt, wir sollen wachsen und reicher werden in der Erkenntnis der Liebe Gottes. Und das ist ein unglaublicher Anspruch. Und wir merken, der Anspruch, an dem scheitern wir. Und es folgt der Zuspruch, aber die Gerechtigkeit entsteht aus Jesus. In diesen Sätzen finde ich ein Grundprinzip wieder davon, wie unser Glauben funktioniert, wie das Evangelium funktioniert. Und ich nenne es dann jetzt mal den Evangeliumskreislauf. So, steht für Evangelium, gell? Evangeliumskreislauf. Paulus fängt damit an, indem er sagt, wir wollen doch, alles geben. Denn in der Liebe Jesu wachsen und in der Liebe Jesu anderen Menschen begegnen, das kommt dem schon sehr nah. Alles geben. Und das wollen wir aus Dankbarkeit tun. Wir wollen das doch. Und wir merken aber, daran scheitern wir immer wieder. Und wenn wir daran scheitern, an diesem Anspruch als Menschen, dass wir in Liebe anderen Menschen begegnen und auch uns selbst, dann merken wir, oh, da entsteht Schuld. Einfach, weil wir andere Menschen verletzen, weil wir uns selber nicht gut behandeln oder weil was Schlechtes passiert ist. Schuld ist ja einfach eine reale Sache, die ist da. Und das ist schwierig. Und mit dieser Schuld gehen wir um und die drückt uns runter und die ist schwer, ist eine Last. Und an dem Punkt geht's weiter. Aus dem Scheitern heraus kommen wir jetzt zum Kern des Evangeliums. Angenommen, wie du bist. Kern des Evangeliums. Jesus hat dich angenommen, so wie du bist. Ein wichtiger Punkt an dieser Stelle ist es, von Umkehr zu reden. Denn wir hören, Jesu Botschaft ist, kehrt um zu mir und dann seid ihr angenommen. Und Umkehr, hier ist jetzt wichtig, dass wir das unterscheiden. Bei Umkehr geht es in erster Linie um das, was wir wollen. Was wollen wir mit unserem Leben? Denn von dem, was wir wollen, wird das bestimmt, was wir tun. Und diese beiden Sachen zusammen, die bestimmen ja auch, wer wir sind. Aber bei der Umkehr geht es vor allen Dingen um das, was wir wollen. Wir sind also angenommen, wie wir sind. Mit aller Sünde, mit allen Schwierigkeiten, mit allen Fehlern. Und genauso dürfen wir zu Gott kommen und seine Liebe empfangen. Und es passiert durch die Umkehr. Das passiert, weil wir Jesus wollen. Weil wir zu ihm in die Beziehung wollen. Das ist das Wollen, worum es geht, wenn wir umkehren. Von allem anderen, was hier passiert. Und das ist ein Sammelbegriff. Da passt sehr viel rein. Da kommen wir gleich noch zu. Wir sind angenommen, wie wir sind. Wenn wir Jesus wollen, zu ihm hinkommen können. Und hier an diesem Punkt ist das Kreuz. An diesem Kreuz ist das möglich geworden, dass wir angenommen sind, wie wir sind. Und wir müssen nichts tun, außer Jesus wollen, Beziehung mit ihm, um dort anzukommen, an diesem Punkt. Nichts anderes. Dort ist die absolute Gnade, die euch zugesprochen ist. Ihr müsst dort wirklich nichts tun. Aber es ist Teil unseres Glaubens, dass daraus Dankbarkeit entsteht und Liebe. Denn für jemanden, der mich unglaublich liebt und für mich so viel getan hat, da entwickle ich doch Dankbarkeit, wenn jemand so viel für mich tut. Da entwickle ich doch Liebe. Und jetzt ist der Kreislauf fertig. Aber hier fängt's an. Das ist der Anfang. Das steht an erster Stelle. Wir sind angenommen, wie wir sind. Wir dürfen bei Jesus auftanken, wenn wir Beziehungen mit ihm wollen. Absolute Liebe dort empfangen. Und wir werden dankbar daraus und wollen und lieben Jesus für das, was er Gutes für uns tut. Für das, dass er uns frei macht in unserem Leben, dass er Kraft hat in unserem Alltag, in unserem Glauben. Und weil wir dankbar sind, weil wir liebevoll mit Jesus in Beziehung stehen, wollen wir etwas zurückgeben, wollen wir alles geben für Jesus. Weil er sagt, das ist das, was eurem Leben gerecht wird. Das ist etwas, das der Welt Gutes bringt. Es vermehrt nicht das Leid, sondern es mindert das Leid. Es hilft anderen Menschen, Liebe zu empfangen. Es hilft anderen Menschen, frei zu werden. Das ist gut und deswegen wollen wir das tun aus diesen Gründen. Und hier steigt wieder der Anspruch. Und wenn wir das tun, dann steigt wieder unser Scheitern, weil wir werden dem Anspruch nicht gerecht werden, weil wir Menschen bleiben. Und es kommt der Punkt, da müssen wir genau wieder hier ankommen. Und das wiederholt sich. Und die Frage ist jetzt, an welchem Punkt des Kreislaufs stehst du gerade? Und diese Frage, die beantwortet sich ganz unterschiedlich, je nachdem, mit welcher Biografie man eigentlich überhaupt so in das Christsein hineintritt. Also es kann sein, dass du ohne Gott zum Beispiel aufgewachsen bist und vor allen Dingen hier so dich bewegt hast in der Zeit. Also du hast wirklich krumme Dinge gedreht, anderen Menschen Leid verursacht oder dir selbst und bist in irgendwelche Abgründe hineingeraten. Und dann kam dieser Punkt und absolut dieser Punkt, sowas von. Und es tut dir so gut, dass du jetzt hier sein darfst. Weil du dein Leben lang erlebt hast, wie es ist, Leid zu verursachen, tut es jetzt so gut, etwas Gutes für die Welt tun zu können. Alles geben zu können für Gott. Und dann bist du eher hier. Vielleicht bist du aber auch christlich geprägt aufgewachsen. Und du hattest immer schon einen enormen geistlichen Druck, dass du für Gott alles geben musst. Hier bist du aufgewachsen. Dann kommst du erstmal hier raus. Und das ist schwierig. Und die Erlösung für die Person, die geistig aufgewachsen ist, immer diesen Druck hatte und nur Scheitern oder Druck erlebt hat, unter dem man kaputt geht, unter dem der Selbstwert sinkt, aber der Selbstwert bei Gott ist hoch, ist das hier das Evangelium. Und der wird sich erstmal freuen, wenn er genau hier sein kann. Und die Schwierigkeit ist, dass wir Menschen zu einem dieser beiden Pole tendieren. Hier unten, indem wir selber etwas machen für das Reich Gottes, oder hier oben, indem wir die Gnade einfach nur genug sein lassen für uns. Und das Problem ist, wenn man nur hier unten ist, nur im Wir-Tun für Gott, dann wird man irgendwann selbst zu seinem eigenen Retter. Dann denkt man, man erzeugt selbst seine eigene Gerechtigkeit. Und man denkt, oh, den da oben brauchen wir vielleicht gar nicht. Die bedingungslose Liebe, die Angenommenheit, ohne dass man sich ändern muss. Sondern wir schaffen es auch aus eigener Kraft. Denn wir sind eigentlich gute Menschen. Aber das ist das ist verblendet. Und es ist wirklich schwierig, weil dann sieht man nicht, dass man tatsächlich vielleicht Leid verursacht, dass man im Scheitern ist und dass man eigentlich zurück müsste, mal wieder in die Gnade. Und nur hier oben sein, ist auch problematisch. Denn dann würdigen wir nicht, was Jesus tatsächlich für uns getan hat. Dann haben wir wirklich vielleicht nicht verstanden, worum es hier eigentlich geht, wenn wir nicht zu diesem Punkt kommen, zur Dankbarkeit und Liebe. Es braucht also eine Balance zwischen diesen beiden Punkten. Und wir Menschen tendieren zu einem Pol, aber es braucht eine Balance zwischen Anspruch und Zuspruch. Und ich weiß nicht, wie du jetzt gerade unterwegs bist, deswegen verorte dich selbst einfach in diesem Kreislauf. Ich weiß nicht, wo du bist, aber du darfst selbst überlegen, wo du hin willst. Denn du hast die Möglichkeit, darauf zu reagieren, mit Jesus zu sprechen. Vielleicht bist du auch gar nicht innerhalb dieses Kreislaufs und denkst, warum sollte ich denn auch in den einsteigen? Ist das denn so attraktiv, wenn ich zwangsweise immer wieder an diesem Punkt rauskomme? Und ich würde sagen, ja. Denn mit jeder Umdrehung, die man in diesem Kreislauf verbringt, meine These, wird es ein Stückchen besser. Wachsen wir als Menschen ein Stückchen weiter, verstehen ein winziges Stück mehr von Gott und der Welt. Und es lohnt sich, dieses Wachstum in Kauf zu nehmen. Vielleicht bist du aber auch einfach ewig im Punkt Scheitern und denkst dir, bist du eigentlich was wert? Tust du eigentlich die richtigen Sachen? Verursachst du denn eigentlich nicht nur Leid für dich und andere? Dann will ich dich echt einladen, dass du an diesem Punkt ankommen darfst, weil Jesus für genau das gestorben ist. Und wir finden es hier im Philipperbrief, dieses christliche Prinzip. Und Paulus schreibt es und er sagt der Gemeinde, gebt alles, aber vergesst nicht, dass eure Gerechtigkeit aus Jesus kommt. Und Paulus sagt der Gemeinde, gebt alles, weil er merkt, er hat alles gegeben. Und wie traurig wäre das, wenn seine Geschwister das nicht tun würden. Und deswegen schreibt er aus dem Gefängnis, am Ende des Kapitels, die Verse 27 bis 30. Aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Evangelium von Christus. Dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche, oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet. Und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. An dem allen zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werdet. So ist es von Gott selbst gefügt. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ja, ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich. Den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war und in dem ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe. Und der Kernvers hier ist 29. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Und hier finden wir den Bezug zum Gedicht im Mittelpunkt des Briefes wieder. Ja, da wird ja Jesus Leben dargestellt. Und Jesus Leben, klar, für seine Botschaft musste er ans Kreuz gehen. Er hat gelitten für seine Botschaft. Und da können wir realistischerweise erwarten, dass wenn wir mit der gleichen Botschaft in der Welt unterwegs sind, was eine gute Botschaft ist, der Welt etwas bringt, die Erlösung, dann können wir realistischerweise erwarten, dass es schwer wird. Paulus sagt es hier. Wir dürfen an ihn glauben, aber wenn wir mit seiner Botschaft unterwegs sind, dann haben wir auch Anteil an seinem Leiden. Und nun leben wir hier in Deutschland nicht in Zeiten des alten Roms. Gefängnis ist hier nicht die Folge davon, wenn wir vom Evangelium erzählen. Und versteht mich nicht falsch, es gibt auf der Welt Länder, da hat sich daran nichts geändert. Da werden Christen für die Botschaft von Jesus aufs Schärfste verfolgt und sind sich der Kosten schmerzlich bewusst. Aber bei uns ist das, und zum Glück, wir können so dankbar sein dafür, dass es nicht so ist, ist es nicht so. Wir haben eigentlich günstige Bedingungen dafür, dass wir unseren Glauben auslehnen dürfen. Und für uns sehen die Kosten, beziehungsweise das Leid, das wir erwarten dürfen, dann doch vielleicht etwas anders aus. Hier sind es vielleicht eher die sozialen Kosten. Die Konfrontation mit dem Denken, also wie kann man denn in einer säkularen Vernunftgesellschaft noch irgendwie an Gott glauben? Oder vielleicht sind es die Arbeitskollegen, die dich etwas komisch finden, wenn du schon wieder von deinem Glauben erzählst oder dass du sonntags in der Kirche warst. Oder vielleicht ist es hier der Schmerz zu merken, dass dein Gegenüber sich wirklich absolut nicht für den Glauben, Gott oder Jesus interessiert. Und egal wie viel man es versucht, man einfach nicht schafft, Interesse zu wecken. Oder wir vielleicht nicht wissen, wem wir überhaupt davon erzählen sollen. Und das ist zwar etwas ganz anderes, als ins Gefängnis geworfen zu werden, aber es ist trotzdem eine Last, es ist trotzdem ein Leiden, mit dem wir hier umgehen müssen, und es bringt trotzdem Schwierigkeiten mit sich. Es geht aber nicht nur einfach darum, vom Evangelium zu erzählen, sondern häufig haben Menschen heutzutage gar kein Empfinden mehr dafür, dass sie verloren sind, dass sie Erlösung brauchen oder dass es irgendwie so etwas wie Scheitern und Schuld gibt. Viele schaffen es auch einfach ja so ganz gut durch ihren Alltag. Und dann bringt es ja gar nichts, wenn wir mit diesen Menschen reden und ihnen Antworten und Lösungen vorschlagen, wozu sie gar keine Fragen haben. Dann bieten wir ihnen Lösungen und Antworten an für Probleme, die sie nicht kennen, und haben etwas, was sie nicht brauchen. Und ich denke, dann geht es vielmehr darum, dass wir mit diesen Menschen Beziehung leben und pflegen. Und dass wir ihnen in der Liebe Jesus begegnen. Dass sie vielleicht Jesus in uns begegnen. Denn nur die Begegnung mit Jesus, ob es im Wort ist oder durch unser Verhalten oder in der Tat, nur die Begegnung mit Jesus kann einen Menschen berühren mit dem Evangelium. Es geht also nicht nur darum, wenn wir vom Evangelium erzählen, es geht um unseren Lebensstil, um unsere Nachfolge. Begegnen Menschen, wenn sie uns sehen, Jesus? Damit das passiert, müssen wir ehrliche und vielleicht auf Dauer angelegte Beziehungen mit diesen Menschen leben. Nicht, um sie bekehren zu wollen, denn das verzwecklicht die Beziehung und wird diesen Menschen gar nicht gerecht, sondern wirklich, weil wir am anderen Menschen interessiert sind, aufrichtig interessiert, weil wir mit Liebe unterwegs sind. Und in einer echten Beziehung, wenn man die lebt, da darf man auch mal Raum einnehmen für die Dinge, die einem selbst wichtig sind. Da kann man vielleicht wieder vom Glauben erzählen, etwas mal einfließen lassen, hoffen, dass Interesse geweckt wird. Und Paulus sagt aber, da werdet ihr leiden. Das ist schwer, aber das müssen wir tragen. Und es ist so. Man merkt es schon allein, wenn man zum Beispiel auf der Arbeit nicht beim Lästern mitmacht. Man ist direkt außen vor. Man macht nicht mit. Man ist der Besserwisser, der den moralischen höheren Weg gehen will. Aber die Opfer des Lästerns werden es euch danken. Nachfolge kostet. Selbst nur dann, wenn du dich anders verhältst als die Welt. Aber lassen wir uns doch auch was kosten. Ich denke, häufig spielt Angst eine Rolle. Die Angst davor, was andere Menschen über uns denken. Die Angst davor, dass wir selbst mit unseren Versuchen, anderen Menschen etwas Gutes zu bringen, scheitern. Oder die Angst, dass wir unserem Glauben nicht gerecht werden, dass wir nicht gut genug sind für Jesus, dass wir nicht gut genug sind für unsere Gemeinde, für andere Mitglieder, die es viel besser schaffen als ich. Aber Paulus möchte dazu ermutigen, diese Angst und die Kosten der Nachfolge in Jesus, im Evangelium zu überwinden. Im Evangelium, in Jesus, finden wir doch die Lösung und die Freiheit von Ängsten und Abhängigkeiten. Er will Menschen aus einer Gesellschaft befreien, die Wert über Taten definiert. Nein, bei Jesus bist du wert, weil du von ihm geschaffen bist, bist du wertvoll. Er will Menschen befreien aus den Gefängnissen der Erwartungen anderer Menschen, weil nicht mehr wichtig ist, was andere Menschen erwarten, sondern nur, was Jesus erwartet. Und er erwartet nichts anderes, als dass du zu ihm kommst, bei ihm sein willst. Und das Evangelium ermöglicht es Menschen, in eine Beziehung zu einem Gott zu kommen, der sie liebt und umsorgt. In Jesus sind wir also bedingungslos angenommen und geliebt. Er kann uns eine Zuflucht sein, wenn Menschen uns missachten oder schlecht behandeln oder wir Nachteile haben aufgrund unserer Nachfolge. Denn das passiert auch einfach so, auch manchmal ohne großes Zutun. Jesus ist der erste Missionar und wir dürfen auf ihn vertrauen, selbst wenn unsere Versuche, Menschen für das Evangelium zu begeistern, scheitern. Jesus ist der Hauptverantwortliche. Wir dürfen das auch an ihn abgeben. Wenn wir es versuchen, aber es immer wieder scheitert, wir beten und wir geben es Jesus ab. Es ist in seiner Hand. Und wir müssen uns durch unsere evangelistischen Anstrengungen nicht als gut genug für Jesus erweisen. Wir tun das von diesem Punkt aus. Von hier aus und aus Dankbarkeit. Aber nicht, um etwas zu erreichen. Nicht, um unseren Wert darzustellen. Wir sind gut genug. Und wenn wir von Jesus weitergeben wollen, dann aus Dankbarkeit und ehrlichem Herzen, wenn das Herz voll ist von Jesus. Er hat zuerst geliebt und das ist die Botschaft, mit der wir doch unterwegs sind. Aber nicht, weil wir uns die Liebe von ihm oder von Geschwistern aus der Gemeinde erarbeiten müssen. Und vielleicht ist das Herz schon voll von Jesus und trotzdem finden wir nicht die richtigen Worte, jemand anderen davon weiterzuerzählen. Denn es kostet wirklich Mut und auch Überlegung und viel kann schiefgehen. Aber wenn man noch nicht weiß, wie man etwas sagen soll oder man es auch wirklich nicht kann, es hilft, darüber nachzudenken, aber es hilft vor allen Dingen auch, wenn wir gemeinsam darüber reden, wenn wir ins Gespräch kommen über unseren Glauben und zwar ehrlich, auch über die Schwierigkeiten. Es hilft, wenn wir einander unterstützen. Und wenn man wirklich nicht der Typ zum Reden ist, dann hilft es, wenn man Menschen in die Gemeinde mitnehmen kann, wo andere Menschen mit anderen Begabungen sind, die weiterhelfen können an dieser Stelle. Und ihr Lieben, ich weiß, echt, also ich muss sagen, wenn ich mit einzelnen von euch im Gespräch bin, habe ich echt das Gefühl, ey, ihr seid so mit Jesus unterwegs und ihr seid so am Kämpfen auch, dass hier euren Glauben in Dortmund zu leben. Und das ist wirklich nicht leicht in der Gesellschaft, in der wir sind. Und deswegen möchte ich euch nicht unnötigen Druck auferlegen, sondern ich will auch sagen, ey, ihr seid richtig gut unterwegs. Und vielleicht erlebt ihr auch das Leid, das verheißen ist. Und lasst uns einander darin unterstützen, dass wir aus Dankbarkeit alles geben wollen. Und weil wir wissen, wir sind hier in einer guten Gemeinschaft, die einander weiterhilft. Und ich predige euch das nicht als Pastor, der alle Antworten hat und der alles davon perfekt und richtig macht, bei weitem nicht, sondern ich predige euch das selbst aus der Position zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Ich finde das auch so schwer. Ich weiß, dass ich alles für Jesus geben will und ich erfahre aber auch, wie schwierig das teilweise umzusetzen ist, aus welchen Gründen auch immer. Aber wir können einander helfen, indem wir ehrlich miteinander reden und uns ermutigen. Und dieses ehrlich miteinander reden, das passiert überall da, wo du dich dazu entscheidest, dich jemand anderem anzuvertrauen. Und das setzt aber auch voraus, dass da jemand anderes ist, dem du dich anvertrauen kannst. Aber wir dürfen in dieser Gemeinde die Erwartung haben, dass wir einander in der Liebe und Annahme Jesu begegnen. Und wenn das nicht der Fall ist, dürfen wir das auch einfordern, denn darum sind wir hier. Lasst uns also gemeinsam ein Gleichgewicht anstreben in diesem Kreislauf. Lasst uns nicht an einer Stelle stehen bleiben. Wir brauchen das Gleichgewicht. Wir brauchen es, dass wir einfach die Gnade genügen lassen, aber auch alles geben wollen. Lasst uns gemeinsam herausfinden, was wir der Welt sagen können und wie Menschen Jesus begegnen können in uns. Lasst uns das Evangelium und es weitersagen, etwas kosten lassen. Amen.